redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion zwischen Vrindt und DLF Nova. Und von DLF Nova aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Zwischendrin. So, Thema heute, der Vertrag von Tordesillas.
So ist es.
Spricht man das aus, ne? Tordesillas, Spanien?
Ich hoffe mal, dass das so ist. Sicher bin ich mir nicht und jeder, der es besser weiß, möge es mir dann mitteilen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, in einer Aussprache-Datenbank nachzuschauen, aber ich sage jetzt einfach weiterhin Tordesillas.
Das also ich finde ja Tordesillas, also weil ILL ist
Tordesillas. Tordesillas. Das ist okay. Eine kleine Stadt im Norden Spaniens mit 8.825 Einwohnern, erzählt mir Wikipedia, und zwar zum Stand 1. Januar 2018, in der Provinz Valladolid, in der autonomen Region Kastilien-León. Und, auch das erzählt uns Wikipedia, diese kleine Stadt, oder sagen wir einfach mal dieses Dörfchen, ist historisch und kulturell eine bedeutsame Stadt und auch als solche weltweit anerkannt. Und nun stellt sich die Frage, warum eigentlich?
Wegen des gleichnamigen Vertrages.
Siehst du, Holger, jetzt frag mich doch mal, warum eigentlich?
Warum eigentlich?
Genau, weil wir jetzt zurückblicken zum Beginn der Moderne. Da sagen die Historiker, das müsste ungefähr so im Jahr 1500 sein. Also da gibt es viele Dinge, die gleichzeitig stattfinden. Und daraus hat sich eben sozusagen die Erkenntnis eingebürgert, dass da so etwas wie ein Beginn stattgefunden haben könnte. Also der Beginn der Moderne, also unserer modernen Zeit.
Okay, das... Wann wäre die Moderne zu Ende oder woran erkenne ich denn, dass das jetzt unsere Zeit ist, weil wir immer noch Buchdruck haben und noch nichts Besseres? Oder
ja, das ist eine wunderbare Frage. Die Menschen, die da leben, haben das natürlich nicht mitgekriegt. Ja. Sie haben aber genau wie wir heute Veränderungen erlebt, von deren Ende sie nicht wissen konnten, wo sie eines Tages sozusagen landen werden. Also sie waren sozusagen in Aufruhr. Und wenn du dir mal einfach überlegst, was so in den Jahren davor und danach passiert. Also wir entdecken, also wir jetzt, wir Europäer, wir entdecken die neue Welt in Amerika. Mhm. Wir entdecken den Seeweg nach Indien. Wir beenden die maurische Besetzung Spaniens. Also die Moslems werden aus Spanien vertrieben am Ende der sogenannten Reconquista. Wir sind durch die Entdeckung Amerikas auf einmal ganz groß daran interessiert, Kolonien in der anderen Welt zu entdecken und dort für uns sozusagen bewohnbar und urbar zu machen. Also wir sind in Aufruhr. Dann kurz danach beginnt die Reformation, also die Infragestellung der katholischen, bis dahin unangefochtenen Kirche. Wir entdecken den Buchdruck in diesen Jahren und es entsteht die Post, also so etwas wie der Transport von gedruckten Schreiben von A nach B über eine Familie, die im Norden Italiens gewohnt hat und sich Thurn nannte. Und später kamen die Taxis dazu, also die Thurn und Taxis. So, und alleine dieses wird uns schon relativ schnell klar machen, dass wir tatsächlich eben in einer unruhigen Zeit leben. Wir sind im Aufbruch in die sogenannte Moderne. Und in dieser Zeit...
Ich würde gerne noch am Moderne-Begriff noch mit
sehr
dir
gerne.
Kurz... Das, was du beschreibst, könnte man ja jetzt auch mehr oder minder 1:1 übertragen auf die sogenannte digitale Revolution.
Absolut.
Wir befinden uns hier mittendrin in etwas, dessen Ende uns überhaupt noch nicht mal im Ansatz klar ist, worüber viel nachgedacht wird, aber letztlich wissen, tun wir es nicht. Und die Gutenbergs und die Turns unserer Zeit sind halt die Bezos und die Zuckerbergs oder sowas.
Genau.
Gab es zwischendrin, also in den letzten 500 Jahren zwischen Beginn der Moderne und dem Beginn dessen, was dann irgendwann anders genannt werden wird, wenn wir mal so davon ausgehen, dass das heute tatsächlich der Beginn von sowas ist, gab es zwischendrin ähnlich turbulente Zeiten, die auch eine Epochenwende hätten werden können, es aber nicht geworden sind?
Absolut. Die Industrialisierung, denk doch mal alleine daran.
Na gut, es ist ja eine Epochenwende gewesen, ne?
Das ist natürlich eine Epochenwende, aber nicht.
Industrialisierung zählt zur Moderne dann, ne?
Eben. Also das ist eben das ist ein Gang sozusagen, der sich im Laufe dieser Entwicklung dargestellt hat. Wir bezeichnen unsere Zeit als Moderne, weil wir jetzt sozusagen aktuell sind. Wir könnten auch sagen Aktualität oder Gleichzeitigkeit oder heute. Das können wir mit verschiedenen Begriffen belegen. Aber wir werden sicher im Nachhinein, also das würde ich jetzt mal als These wagen, weil unsere Dinger bleiben ja im Netz erhalten bis ins Jahr 3500. Da kann man dann vielleicht im Nachhinein sagen, dass der Beginn des 21. Jahrhunderts eben auch der Beginn einer neuen Epoche war, über den Digitalisierungswandel, über Rationalisierung, über komplettes Umbauen wegen Klimawandel von Gesellschaften und von Arten, wie wir uns transportieren, wie Mobilität organisiert wird, wie Wohnen organisiert wird, wie der Umgang mit Natur sich darstellt und wie eben auch das Problem gelöst wird, das alleine der Klimawandel hervorruft, nämlich weltweite Armut und weltweite Migration.
Ja.
So, und das könnte alles dazu führen, dass wir am Ende dieser Phase, die ja irgendwann auch zu Ende sein wird, wenn es denn die Welt überlebt, das sei ja auch mal dahingestellt, dass wir dann sagen, okay, und jetzt sind wir halt von uns aus betrachtet im Futur.
Ja.
In der fernen Zukunft. Und im Nachhinein, also wenn wir dann in der fernen Zukunft sein sollten, dann benennt man die Moderne vielleicht die alte Moderne und wir sind dann in der neuen Moderne oder Ähnliches. Mhm. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben frühes Mittelalter, spätes Mittelalter, Hochmittelalter und so weiter. Also ja. Wir haben auch Phasen eingeteilt innerhalb einer Epoche, von der wir denken, oder die Historiker denken, dass sie in irgendeiner Form zusammengehört, weil am Anfang und am Ende einer solchen Epoche wirklich bahnbrechende Neuerungen stehen. Mhm. Und das Leben der Menschen, ich sag mal, mindestens mal in unserem Kulturkreis entscheidend verändern. Und das tatsächlich ist so am Beginn des 16. Jahrhunderts passiert, eben durch Buchdruck, durch Kulturrenaissance, durch Humanismus, durch Reformation und so weiter. All diese Dinge sind da passiert und haben unser Leben bis zum heutigen Tage tatsächlich maßgeblich beeinflusst. Genauso wie die Industrialisierung, die aber auf dem Weg dahin sozusagen auch stattgefunden hat. Möglicherweise wird es irgendwann auch eine andere Einteilung geben, wo die Leute sagen, nein, viel wichtiger war eigentlich tatsächlich die Industrialisierung und viel wichtiger ist in Zukunft die Digitalisierung, weil die tatsächlich unser Leben derartig verändert, dass wir auch unsere Gesellschaften ändern werden, ändern müssen, ändern wollen. Und dass man dann eben von da aus losgeht und sagt, okay, das ist jetzt eine neue Epoche, die nennen wir so und so. Vielleicht das digitale Zeitalter oder irgendwie sowas.
Interessant ist, dass es sich auch immer schneller ändert. Ne? Die Moderne, also um 1500 rum, Buchdruck, USA, also Nordamerika entdecken, Seewege entdecken und sowas.
Das war alles innerhalb von 5 Jahren. Also das ist
okay.
Ordentlich zackig.
Aber die Auswirkungen auf die Gesellschaften, haben die sich nicht ein bisschen länger Zeit gelassen?
Nee, wie du gleich sehen wirst, in diesem Take geht es ja um einen bestimmten Vertrag eben nicht. Auch zum Beispiel die Entdeckung von Schießpulver und das Verändern von Armeen, von Rittern zu, ich sag mal, schießenden Soldaten.
Ja.
Das kann man sogar an einem Kaiser festmachen, an Maximilian. Der wird einerseits der letzte Ritter genannt und andererseits der erste Kanonier. Das ist schon ein tiefgreifender Wandel, weil das auch tatsächlich berufliche Konsequenzen für die Soldaten mit sich brachte oder für die Ritter eben. Also das waren schon wirklich intensivste Veränderungen, die da stattgefunden haben und die eben auch sozusagen eine andere Art von Auseinandersetzung zwischen den Großmächten damals nach sich zogen. Und jetzt kommen wir mit einem galanten Schleifchen versehen auf unseren Vertrag von Tordesillas. Ich hatte ja gerade gesagt, wo das ist und wir befinden uns jetzt im Jahr 1494 und dadurch, dass eben die Seewege entdeckt wurden nach Indien und eben auch nach Amerika und man feststellte, oh, da sind ja riesig Kolonien zu kriegen und das ist ja irgendwie alles sehr wichtig und wir möchten gerne unseren Einfluss dort auch ausbauen, haben sich die beiden großen Kolonialmächte Spanien und Portugal, ich sag mal, vielleicht können wir so sagen, an den Papst gewandt, als Schiedsrichter, als jemand, der eine Autorität besaß in diesen beiden Ländern, Spanien zumal. Die waren 2 Jahre vorher mit der Reconquista, also mit der Vertreibung der Mauren, erfolgreich gewesen und hatten Spanien zu einem total katholischen Land gemacht. Portugal nicht weit entfernt ebenso und insofern haben die sich beide an den Papst gewendet und der Papst hat das auch als Schiedsrichter sozusagen dankend angenommen und hat in einem Vertrag eben festgelegt, welcher Teil der Welt eigentlich zu Portugal gehören soll und welcher Teil der Welt zu Spanien.
Das hat der Papst festgelegt?
Mit einem schwungvollen Federstrich sozusagen über die Weltkugel. Ach, cool. Und da wurde auch noch lange drüber diskutiert. In dem sozusagen also schon ein Jahr zuvor ist auch schon mal so ein Vertrag eine Demarkationslinie festgelegt worden. Ja. Die lief westlich der Kapverdischen Inseln in Richtung Nord-Süd. Und im Vertrag von Tordesillas eben, weil sich die Portugiesen heftig beschwert haben, dass das irgendwie für sie sehr ungerecht sei, wurde diese, Demarkationslinie von Nord nach Süd ein wenig weiter nach Westen verlegt. Und deshalb kommt es zu dem erstaunlichen Phänomen, dass Brasilien Portugiesisch spricht. Mhm. Und ansonsten eigentlich auf der mittelamerikanischen und südamerikanischen Seite eben Spanisch auch eine dominante Sprache ist. Also wir haben ich sag mal, eine unfassbar arrogante und unglaublich elitäre und chauvinistische Art und Weise, wie die Europäer mit dem Rest der Welt umgehen. Das kann man in diesem Vertrag sozusagen festlegen. Also, Spanien und Portugal wollten verhindern, dass man sich um die Kolonien militärisch streitet. Im Übrigen auch so ein Punkt Globalisierung. Ja. Mit dem Ausweiten der Kolonien gibt es einen Schub an Globalisierung. Weil du musst dir mal vorstellen, nehmen wir doch einfach mal an, wir sagen jetzt einfach mal so, Spanien und Portugal kommen in Europa wegen irgendwas in einen Krieg. Ja. Die bekämpfen sich. Dann ist es ja vielleicht gar nicht so eine blöde Idee von den Portugiesen, die viel kleiner sind, meinetwegen, irgendwo in der Welt, wo sie stärker sind, eine Kolonie der Spanier anzugreifen.
Ja.
Ja, und schon hat die spanische Regierung das Problem, einerseits in Spanien gegen Portugal zu kämpfen und anderswo und andererseits eben irgendwo auf der Welt auch gegen Portugal. Also die Konflikte globalisieren sich. Deswegen entstehen auch allmählich Leute, die sich damit beschäftigen. Man würde das heute Außenminister nennen. Das gab es vorher gar nicht, weil das war einfach gar nicht notwendig.
Es führt aber dann auch dazu, dass solche ja quasi Friedensverträge wie Tordesillas geschlossen werden.
Ja, genau.
Weil sie also, alle erkennen, dass es gegeneinander nicht funktioniert.
Ja, und sie wollen als versuchen, sozusagen die Konflikte friedlich miteinander zu regeln. Also ich halte ja den Kapitalismus für sehr intelligent. Also er versucht immer sozusagen von sich den größtmöglichen Schaden fernzuhalten, ja, logischerweise. Also entdeckt er bei den 7-Jahres-Zyklen neue Märkte, damit er seine Eisschränke auch, wenn sozusagen auf dem A-Markt die Flaute kommt, dann auf dem B-Markt loswerden kann. Und wenn man das ein bisschen zurück überlegt, dann kann man auch sagen, ja, die beiden Spanier und Portugiesen, also in diesem Falle, die waren schon intelligent genug. Ich sag mal, ihre Kolonialideen so durchzusetzen, dass sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, weil sie dann nämlich von ihrer Kolonienvielfalt nichts mehr haben. Mhm. Es hat aber auch noch einen anderen Punkt, weil nämlich gleichzeitig der Papst natürlich auch großes Interesse daran hatte, dass dort, wo Kolonien entstanden, sich eben auch das Christentum durchsetzte und, ich sag mal, katholisiert wurde. Ja. Du musst dir immer bedenken, in der Zeit, in der wir uns befinden, also Beginn des 16. Jahrhunderts, Ende 15. Jahrhundert, beginnt Humanismus und Renaissance. Beide sind nicht antichristlich, aber sie stellen bestimmte Lehrsätze der Kirche in Frage und versuchen, alternative Antworten zu geben auf Dinge, die die katholische Kirche von jeher als geklärt glaubt. Mhm. So, und wenn der Papst, der in Rom sitzt und sagt, ich muss irgendwie gucken, dass ich meine Gemeinde vergrößere, weil das ist ja der Auftrag der Bibel, und ich das hier vielleicht in Europa gar nicht mehr so gut kann, dann versuche ich das eben woanders. Und das war eine Möglichkeit. Insofern war er sozusagen, also der Papst, eine wichtige Figur, die eben, wie du eben zu Recht gefragt hast, auch tatsächlich die Möglichkeit hatte, nicht militärisch, das natürlich nicht, aber sozusagen als Figur, als anerkannte Autorität.
Ist wieder so dieser Moment, wo ich aus unserer Perspektive hingucke und denke, wie kann man sich so jemandem unterwerfen? Das ist einfach nur irgendwie so ein Seppel in albernen Kleidern. Das ist irgendwie schon faszinierend, ja.
In violetten Kleidern, genau. Also ich will dazu noch eins sagen. Alexander der VI., das war damals der Papst, der war 1431 ist er geboren in Valencia, also er war Spanier. Er war Zeitzeuge der letzten Jahre der Reconquista. Die Reconquista ist wirklich eine extrem wichtige Epoche in der spanischen Geschichte, weil sich dort entscheidet sozusagen, ob auf dem eigentlich christlichen Kontinent, der ja nur nach Südosteuropa eine offene Grenze zu nicht-christlichen Teilen der Welt hat, ob also auf diesem christlichen Kontinent sich eine muslimische Enklave bildet, und zwar in Spanien. Spanien ist ziemlich groß. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Land. Spanien ist ein sehr großes Land. Deswegen hat ihn das sehr geprägt.
Ja, klar.
Und er war total begeistert, dass die spanische Krone, also Kastilien und Leon, dass die beiden zusammen, die dann später Spanien, die spanische Königswürde gegründet haben, dass die also diesen Rückkampf oder diese Reconquista eben erfolgreich gestaltet haben, im Übrigen mit Unterstützung vieler anderer Christen aus dem europäischen Kontinent.
Du sagst, insofern, muslimische Enklave, ich vermute mal, dass wenn die Spanien genommen hätten, hätten sie einfach irgendwann weitergemacht, oder?
Das ist vermutlich, da kann man lange drüber diskutieren, das wäre vermutlich nicht passiert, aber möglicherweise dann 500 Jahre später, also heute ungefähr, das kann schon sein, aber damals hatten die das sicherlich nicht im Sinn, die wollten das nicht. Sie hatten sich auch sehr gut assimiliert, ehrlich gesagt, das sieht man ja auch heute noch, dass die Bauten viele im Süden Spaniens, in Andalusien und so, sind hier noch alle zu sehen.
Ja.
Aber die das Ziel der Mauren war nicht, Europa einzunehmen, weil sie konnten mit diesem Europa erstmal auch gar nicht viel anfangen. Und sie haben es zwei, dreimal probiert, wo man sagen könnte, es war möglicherweise ein Versuch, Europa einzunehmen. Du erinnerst dich, haben wir auch schon mal drüber geredet, die Schlacht bei Tours und Poitiers, das war 732, Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen, der die Mauren dort vertrieben hat. Dann ein paar Jahre vorher haben sie versucht, Konstantinopel einzunehmen. Das ist auch nicht gelungen. Und dann haben sie sich auf einen anderen Raum sozusagen konzentriert. Und der lag eben eher in der arabischen Welt, die ja auch heute noch islamisch ist. Also insofern, das ist Spekulation, ob sie das wirklich gemacht hätten. Sie wären aber jetzt nicht mehr dazu in der Lage gewesen, weil die Übermacht der Christen jedenfalls über diesen langen, langen Zeitraum, wie diese Reconquista stattgefunden hat, nämlich etwa 500-600 Jahre lang, haben dort immer mal wieder Kriege stattgefunden, eben Christen gegen Muslime. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sie eben hier nicht genügend Macht und Fundus hatten, um letztendlich sich hier durchzusetzen. Mhm. Insofern aber dadurch, dass der Alexander, der Papst war zu der Zeit, das alles mitbekommen hat als erwachsener Mann, könnte es schon sein, dass er eben sozusagen im Überschwang der Gefühle jubelnd, dass das alles gelungen ist, eben diesen Vertrag irgendwie versucht hat und einen Ausgleich auch versucht hat und das eben auch ein bisschen eher zugunsten Spaniens als zugunsten Portugals gemacht hat. Und deswegen musste er die erste Fassung sozusagen zurücknehmen und eben wieder etwas zugunsten Portugals korrigieren. Mhm. Ich will nur noch mal auch das auf die andere Seite sozusagen gucken. Wir haben uns ja schon des Öfteren auch über Kolonialismus unterhalten, über das Raubrittertum europäischer Kolonialmächte in Afrika und ähnlichen Gegenden. Und das ist eben da genauso gewesen. Dort lebten nämlich, nehmen wir jetzt einfach mal Südamerika, größtenteils Inkas. Sie kamen aus dem Amazonas-Tiefland, also dort, wo es jetzt brennt. Das 1200, also ungefähr 400-500 Jahre vorher, ist Cusco gegründet worden. Das war die Hauptstadt des Inka-Reichs. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Inkas nun besonders zierliche Menschen gewesen sind. Die sind auf gar keinen Fall zimperlich mit ihren Gegnern umgegangen. Aber angesichts der spanischen Eroberer, die dann sich über das Land hermachten und der Portugiesen auch vor allem, ist es natürlich so, dass sie denen vollkommen unterlegen war. Sie waren einerseits in sich zerstritten, auf der anderen Seite sahen sie auf einmal eine Gefahr von außen, nämlich die Eroberer. Und das, was für sie am allerschlimmsten war, die Eroberer brachten Krankheiten nach Südamerika, denen sie nicht gewachsen waren und die hier in Europa auch viele hunderttausend Leute hingerafft haben. Das wurde eben beispielsweise Pocken oder Masern. Gegen die waren sie nicht immun und die sind da einfach zu Tausenden gestorben und konnten eben den Eroberern keinerlei Gegenwehr leisten, sodass die Aufteilung der Welt, wie im Vertrag von Tordesillas beschlossen, im Grunde genommen tatsächlich relativ in Anführungsstrichen reibungslos vonstatten ging.
Ja, weil die Welt sich selbst entvölkert hat auf so eine bizarre Weise, ne? Ja, wir bringen da mal Krankheiten in, dann sterben die. Ja gut, die haben das so nicht gewusst, aber wir bringen da Krankheiten, dann sterben die alle, dann können wir uns das Land nehmen und haben kaum Widerstand.
Ja, sie wussten es nicht, weil sie gar nicht wussten, dass sie selbst Träger dieser Bakterien oder diese was immer da die Viren sind. Aber natürlich, letzten Endes ist es so. Also diese Krankheit hat in Europa kurz vorher, also da war die Pest zum Beispiel in Europa, das war etwa 100, 120, 130 Jahre vorher. War die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist dabei zugrunde gegangen. Also das ist nicht nur hier gewesen bei dem Vertrag hier oder in Brasilien eben, sondern eben auch woanders. Es ist aber jedenfalls, und das ist so der Punkt auch zu heute, so ein bisschen, es ist ein Vertrag zu Lasten Dritter, wenn man das mal etwas juristisch ausdrückt. Also da setzen sich zwei, drei Leute hin und entscheiden über das Leben und das Schicksal eines Vierten. Der wird aber gar nicht gefragt.
Sykes-Picot
oder eben auch der 2+4-Vertrag und die Ansprüche Griechenlands an die Bundesrepublik. Also ich will das nur mal gesagt haben, das kann man natürlich alles nicht miteinander vergleichen, aber
doch,
dieser Vertrag von Tordesillas. Dieser Vertrag von Tordesillas ging zu Lasten der Ureinwohner. Er ging zu Lasten der anderen Kolonialmächte. Das ist auch zwar vollkommen bitter und bescheuert, aber auch richtig. Er ging auch zu Lasten der anderen Kolonialmächte, beispielsweise Frankreich, beispielsweise England, die ja potenziell auch Südamerika hätten erobern können. Das wäre ja im Grunde genommen genauso gut möglich gewesen wie viele andere Dinge eben auch. Ja. So, und das war im Grunde genommen also für mich jedenfalls schon auch Ausdruck hoher Ignoranz gegenüber anderen Menschen, über anderen Ethnien, anderen Religionen und Lebensweisen, die da einfach mit einem Federstrich sozusagen festgelegt wurden. Und das ist schon eine ziemlich, finde ich jedenfalls im Nachhinein, ziemlich üble Veranstaltung gewesen.
Ja, was man halt so macht, wenn man der Stärkste ist, ne?
Ja.
Guck dir Donald Trump an, der versucht so ähnliche Sachen ja auch gerade.
Ja, mit Dänemark, die sind ja viel schwächer, hat aber nicht geklappt.
Ja, gut. Vielleicht hätten die Inka damals die Spanier auslachen sollen, wie die Dänen das mit den Amerikanern gerade machen, dann würde es besser funktionieren.
Ja, es ist schon, man sitzt da staunend vor mit offenem Mund und denkt sich, was für ein Irrsinn ist das denn jetzt wieder, aber keine Ahnung, der Typ macht das.
Ja, gutes Ablenkungsmanöver wahrscheinlich, wir müssten mal gucken, wovon. Aber das gehört nicht in diese Sendung. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 2. September 2019. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Redet, ist nicht tot.